Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ja, da sind wir wieder, Frank.
Ja, frisch gestärkt aus dem Urlaub zurück, würde ich sagen.
Mhm. Toller Urlaub.
Ja, ich habe ganz neidvoll die Bilder gesehen. Da wirst du sicherlich gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ja auch ein bisschen was erlebt. Aber vielleicht noch einmal vorab zur Information, weil das die meisten Hörer zwar mitbekommen haben, aber wir im Podcast keine Erklärung dazu abgegeben haben, weil es so richtig sichtbar erst wurde, nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen hatten. Nämlich, dass das blöde Facebook-Account gehackt war.
Ja, keine Ahnung.
Irgendwann fingen natürlich alle an, mir zu schreiben, was ich denn da posten würde. Ich bin dann auch erst darauf aufmerksam geworden, weil das war natürlich nicht mehr ich, sondern es war halt tatsächlich komplett gekapert. Das heißt also, ich hatte keinen Zugang mehr. Mein Zugang hat er verändert, hat sich selber als Admin eingetragen und mein Passwort war halt kompromittiert. Also er hatte meine Zugangsdaten und konnte das dann entsprechend ändern. Irgendwann mal gehackt worden, irgendwann mal sind die Zugangsdaten irgendwo verlustig gegangen scheinbar. Und ja, das führte halt dazu, dass da ja permanent irgendwelche komischen Sachen gepostet worden sind, bei denen man auch nicht versteht, was das sollte. Ja, irgendwelche Geburtstage von irgendwelchen Promis oder Halbpromis oder
Todestage.
Oder Todestage von Leuten, die gar nicht tot waren, ne? Auch das. Und ganz komisch. Also sehr, sehr nervig, vor allem deshalb, weil in dem Moment, das Ganze hatte ja mal angefangen damit, dass irgendjemand auf der Seite, also auf die Seite gehackt hat und eine Werbung geschaltet hat. Dadurch, dass derjenige Werbung geschaltet hat und ich das aber gleich gemerkt habe, habe ich das zwar gestoppt, hatte aber bis dahin dann schon 450 Euro, weil ich hatte eine Abbuchungsvollmacht hinterlegt, über PayPal dann schon, war ich dann schon in der Kreide, habe dann sofort die Abbuchungsvollmacht widerrufen. Wenn du das machst, hast du aber auch dann keinen Business-Meta-Zugang mehr in dem Moment. Das heißt also, du hast auch keine Möglichkeit, dann mit dem Support von Meta mehr zu reden, weil die sagen, bist ja kein Werbekunde mehr. Und das bedeutet, du kannst, wenn überhaupt, an Facebook irgendwelche Mails schreiben, beziehungsweise ja irgendwelche Dinge denen mitteilen und darauf hoffen, dass sich irgendwann jemand meldet. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie es mir ging, und du fandest es ja auch nicht witzig, wenn du hilflos davor sitzt und siehst, wie ein Post nach dem anderen über irgendeinen Müll kommt. Ich habe das dann ja schon immer kommentiert, damit im Grunde jeder weiß, dass das nicht von mir kommt, was dazu geführt hat, dass er mich komplett gesperrt hat. Also auch meinen privaten Account dann. Ich konnte nicht mehr sehen, was bei 2 aus 11 gepostet wird. Ja? Und musste mir das dann von meiner Frau vorlesen lassen, was da als nächstes kommt. Und musste versuchen, irgendwie aus Spanien heraus das zu lösen. Und zum Glück hat ein lieber Hörer, ein lieber Hendrik, uns da geholfen, weil er einen guten Draht hat. Und hat das dann tatsächlich innerhalb weniger Tage für mich lösen können, sodass ich auf einmal wieder der, ich sag mal, Herr des 2 aus 11 war. Super ätzend und zeigt halt auch, wie hilflos man manchmal ist, wenn da Dinge passieren, mit denen man eben auch noch keine Erfahrung hat und dann eben auch keinen Support, also keine Menschen mehr, niemand, der einem hilft. Und das dann eben auch noch im Urlaub, das war schon ein bisschen blöd. Muss ich so dem einen oder anderen meiner Verwandten erklären, was ich denn da gerade mache, weil ich die ganze Zeit irgendwie an meinem iPad bzw. meinem Telefon hing. Aber jetzt läuft das wieder und jetzt kann man das wieder in Schwung bringen. Also vielen Dank für die Geduld. Interessanterweise haben wir mehr Abonnenten als vorher. Sind jetzt welche dazugekommen, die solche Mails, solche News gut finden scheinbar.
Dann können die ja wieder gehen jetzt. Ja, ich habe ein bisschen Husten, bin heiser. Sorry Leute, ist heute.
Ja, mal gucken, was ich davon rausschneiden kann. Also nicht wundern, vielleicht hört ihr das gar nicht. Ja, und du hattest ja zumindest mal, du bist ja, glaube ich, an dem Sonntag auch losgefahren, oder wie war das?
Ja, ich bin Sonntag ganz früh losgefahren, mit Konrad, mit dem 240er, erst Fähre nach Puttgarden, Dänemark rüber und dann quer durch Schweden.
Cool.
Und mega.
Hat richtig Spaß gemacht.
Der Volvo fühlt sich da sauwohl, weil du in Schweden auf den Landstraßen, auf der Autobahn fährst du so um zwischen 100 und 110, je nach dem Schild. Und auf den Landstraßen meistens 90.
Also ist eine perfekte Geschwindigkeit für jedes Auto.
Ja, ist natürlich top. Also der ist ja relativ, Anführungsstrichen, sparsam, relativ leise. Und der ist super gefahren. Ich meine, ich glaube nicht, dass der in den letzten 20 Jahren irgendwann mal so eine Strecke gefahren ist. Deshalb, das ist ja immer so ein Spiel. Fährst jetzt mit so einem Auto mal 2.500 Kilometer? Ich bin ja selber nur 400 Kilometer in 2 Jahren gefahren. Also so. Und nee, das fand er, glaube ich, richtig gut. Der ist richtig gut gelaufen.
Ja, klasse.
Überhaupt kein Öl verbraucht, alles top. Super, also ohne Probleme.
Ja, es hat auch ein schönes Feeling, wenn man sich selber dann mal einfach so, ich nenne das jetzt mal diszipliniert oder vielleicht auch einfach mal das macht, dass man mit dem alten Auto fährt. Normal würde man ja immer sagen, ach komm, ich nehme den großen, das moderne Auto, stell da ein Tempomat an, Distronic und dann Abmarsch. Nee, nee. Und man hat sämtlichen Komfort und jetzt einfach mal zu sagen, nee, darauf verzichte ich jetzt mal, ganz bewusst. Und dann eben durch skandinavische Länder, wo wahrscheinlich relativ viele Daumen auch kamen fürs Auto, oder?
Ist das nicht so? Also witzigerweise in Dänemark.
Oder ist das so normal?
Nee, ganz krass. In Dänemark an der ersten Tankstelle direkt kam einer angelaufen, war aber ein Schwede, war mit dem Wohnmobil unterwegs. Er hat früher im Volvo-Werk gearbeitet und hat sich das Auto angeguckt und hat gesagt, boah, ist das geil. Der Zöllner, also du, in Dänemark stehen ja schon Zöllner, die gucken.
Ah, echt?
Ja, ja, wenn du von der Fähre kommst, war so eine Zöllnerin, die musste schon lachen, wie wir da so raus mit dem gelben Volvo. Und fanden alle toll. Also so. In Schweden hat das kein Schwein interessiert.
Da war es zu normal, ne?
Nee, gar nicht. Ich habe überhaupt keinen gesehen, keinen alten Autos, kaum.
Okay.
Ich war auf der Autobahn, war so eine Kolonne unterwegs mit, also von nach Malmö rüber schon über die große Beltbrücke. Das waren lauter Ami-Autos mit Wohnwagen, aber so ganz geile Sachen auch dabei. So komplette Familie, die sahen aus wie aus so einem amerikanischen Film. So ein, es war nämlich in Roskilde irgendwie ein US-Treffen.
Ja, ist doch hier,
so ein Hot Rod-Treffen.
Ja, ja.
Und da kamen die wohl alle her und die haben mich so ein paar überholt und haben mir das so angeguckt, ja, alles cool. Und dann bin ich ich habe einen Volvo 240 gesehen, den habe ich auch fotografiert vor diesem Bauernhof. Das war bei Katult mitten in den Bergen da, in den Hügeln. Und sonst habe ich überhaupt gar nichts an alten Autos groß entdeckt unterwegs. Und ich habe ja hier auch so eine Zeitschrift mitgebracht. Findbörsen für alte Autos, das ist ein Witz. Das sind hauptsächlich Amis. Das sind irgendwie 48 Seiten, davon sind 20 Seiten Traktoren und Teile und Motorräder. Lächerlich. Also das Angebot ist gering. Angeblich gibt es weiter oben im Norden mehr alte Autos auf den Straßen, aber ich habe nicht viel gesehen. Und ganz krank in Schweden, auf diesen langen Fernstraßen, also das Straßenbild ist folgendermaßen, 50% sind neue Volvos und 50% sind Elektroautos. Ja. Und zwar, und da teilen sich hauptsächlich auf der Markt unter Tesla und VW ID5 ist es, glaube ich, oder so. Ohne Ende. Ohne Ende. Total krass, was ich an Elektroautos da gesehen habe. Und wir sind ja erst nach Richtung Wimmerby gefahren, haben in einer total schönen kleinen Stadt übernachtet. Ich hatte einfach auf Booking.com, ich wollte ja nach Katult zum Michelbauernhof. So. Und über Booking.com habe ich geguckt, da Hotel in der Nähe. Und dann habe ich eins gefunden, so ein altes, das hieß so Stadthotel. Das war ein umgebauter alter Stadtpalast auf einem Platz, aber auch schon mega cool, also wirklich total geil. Und dieser Ort, Exjö, ich war in Exjö, also, kennt kein Schwein, das ist irgendeine Kleinstadt irgendwo.
Oder du hast es falsch ausgesprochen.
Nee, was war auch immer, also kannte kein Schwein diesen Ort. Traumhaft schön mit der traumhaften Altstadt, also ganz, ganz toll. Und von da aus sind wir ja dann in Katult gewesen, sind wir nach Göteborg
gefahren. Alt, wie war das denn? War das cool da, Katult und der Hof von Michel? Oder hast du Sachen wiedererkannt?
Alles.
Ja?
Das war die Reise in meine Kindheit. Komplett.
Cool. Ja, cool.
Und vor allen Dingen habe ich mir dann abends nochmal mit Konrad auf dem Laptop eine Michel-Folge
angeguckt. Nochmal angeguckt, ja, okay.
Und es ist halt ganz genau so, alles. Ja, es steht ja alles ganz genau so.
Ja, cool.
Alfreds Haus ist da. Alfreds Haus ist ja noch komplett eingerichtet von dem das Filmset war. Wie cool, der Schuppen ja auch mit den Männchen und so weiter.
Echt?
Klar gibt es in einem Schuppen ist natürlich auch ein Job drin, kannst du klein so.
Ist ja klar.
Aber ganz toll gemacht, ganz authentisch alles und mega, total mega. Du stehst da und denkst dir, Alter, das kann nicht sein, dass du hier wirklich stehst.
Witzig.
Nachdem du das dein Leben lang geguckt hast.
Ja, ja, so, ja, ja.
Das war meine Fernsehserie für als Kind.
Ja, schön, dass sie das so erhalten haben. Ne? Das
ist
ja
total, seltenst oder total gar nie so. Klasse, wirklich total klasse. Genau, das war, und es ist ja auch so eine emotionale Sache, wenn du machst eine Reise in deine Kindheit mit deinem Sohn, der jetzt so alt ist, wie du warst, wie du es damals mal geguckt hast. Weißt du? Der fand es natürlich auch, er war komplett geflasht. Der wusste das ja nicht. Der hat ja auch nicht gemerkt, dass wir in eine andere Richtung gefahren sind, weißt du, so. Wir sind nicht nach Göteborg gefahren, wir sind ja ganz rüber gefahren, quer durch Schweden einmal komplett hinterher.
Bevor du das weitererzählst, dass du nach Göteborg fährst, ne?
Ja.
Wo du es gerade sagst, auch mit der Reise in die Kindheit. Ich war gestern im Kino mit Anna-Maria. Und wir waren in dem Film Alles steht Kopf, heißt er, glaube ich. Vielleicht schon mal gehört, weiß ich nicht. Ist ganz cool, ist der zweite Teil. Und ich war nicht vorbereitet, ne? Aber ich habe relativ schnell innerhalb der ersten paar Minuten gemerkt, das ist ganz cool, es geht um Gefühle. Ja? Also jede Figur steht für Gefühle. Und da musste ich an uns beide denken und auch in unseren Podcast. Da gibt es nämlich so eine Oma, die immer durch so eine Tür kommt. Und das ist die Nostalgie. Ja. Und alle, wenn die Nostalgie kommt, immer alle so, oh nein, sie schon wieder und so. Ne? Und dann fängt sie an zu erzählen, wie es früher war. Und musste das so, das war so ein bisschen negativ, aber ich musste lachen, weil ich sehe uns, wenn wir hier im Podcast über solche Dinge reden, ja auch oft so in nostalgischen Dingen schwelgen, zu sagen, was war mal früher mit den Handys und. Und trotzdem, es war lustig. Oma kommt raus, alle sagen, oh nein, die Nostalgie kommt wieder raus.
Ja. Weißt du? Ja. Genau, dann sind wir rüber nach Göteborg gefahren, da fährst du die ersten 120, 130 Kilometer nur Landstraße durch Wald. Einfach nur Wald, Wald, Wald. Plötzlich kommt mal eine Tankstelle oder ein kleiner Ort. Immer kommt ein See, irgendwo um die Ecke wird es ein See. Ist ja alles voll Seen, alles voll.
Ja, klar.
Traumhaft schöne Ecken gesehen da. Und du kriegst dann am Jönköping-Fjord vorbei unten. Und auch auf diesen Landstraßen, also das Straßenbild hat sich erst wieder verändert in Göteborg. Da war es ein bisschen gemischt, da waren auch so Mittelklasse-Autos und so. War ganz krass, aber auch keine alten Autos gesehen, großartig, gar nichts, überhaupt nichts. Also überhaupt nicht Elektroautos ohne Ende.
Ja gut, da ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Ist
das war ganz krass, wir sind ja dann in Dänemark hinterher noch gewesen, also so im Urlaub noch. Und in Dänemark ist das Straßenbild ja zum Kotzen. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja so hässlich, weil die so eine hohe Luxussteuer haben, haben die natürlich kein Geld, alle sich große Autos zu kaufen. Also es ist voll mit so kleinen Hyundais, Deus, irgendwelche Krüppelkisten. Weißt du, grau metallic, irgendein Logo drauf, weiß gar nicht, was es ist, irgendwie aus dem fernen Osten, keine Ahnung, alles voll.
Luxussteuer ist hässlich, oder?
Ja, und der Rest ist dann aber auch Elektroautos, alles voll Elektroautos, alles voll. Aber das Straßenbild ist komplett anders. So, was ist denn hier los? Wie sitzen, wir fahren hier für Karren rum? Das war in Schweden gar nicht, ganz, ganz komisch in Schweden. Und ich habe in Schweden mehrere E-Klassen All-Terrain gesehen, immer Kombis. Und ich glaube, ich habe 5, 6 Stück gesehen, davon waren 4 weiß oder so. Und in Schweden, das hat mir extrem gefallen, der allergrößte Teil der Fahrzeuge, auch die ganzen Volvos, hatten keine dunklen Scheiben hinten. Die Mercedes auch nicht.
Allerdings, was dir nicht gefallen hat, das hast du mir im Vorfeld schon gemerkt, ist, dass dein Volvo auch gar keine dunkleren Scheiben hat.
Mein Volvo hat ja kein getöntes Glas. Ich habe immer gesagt, oh, scheiß, keine Servolenkung, ist mir egal.
Und
er war kein getöntes Glas, ist ein Killer.
Ja.
Das ist echt ein Killer, das hast du nicht mehr im Kopf. Die Sonne scheint morgens schon. Die scheint in die Windschutzscheibe rein und nach 5 Minuten läuft dir das Wasser im Rücken runter. Es ist total. Er hat ja aber noch Rheumaklappen. Du kannst unten noch so Klappen aufmachen und dann hast du unten aus dem Fußraum immer kühlen Wind.
Das ist auch ulkig, dass es das bei so einem Auto in dem Baujahr noch so eine Konstruktion gab.
Die Rheumaklappe.
Ja, genau.
Die gehen links und rechts, gibt es die.
Ja.
Aber keine getönten Scheiben ist echt hässlich.
So, also du meinst das war wirklich ein Kreuz zu wenig damals bei Bestellung, ne?
Ja, ich habe schon überlegt, ob man einfach irgendwie vielleicht nur die Windschutzscheibe tauschen, die wenigstens getönt macht, weil die kleinen stallstehenden Seitenscheiben sind nicht das Problem. Aber sieht ja auch kacke aus, macht man einfach nicht. Der Wagen hat auf jeden Fall, sonst hat er top durchgehalten und hat irgendwann angefangen an der Ventildeckeldichtung, die waren so 2-3 Tropfen dran und hat sich dann unten an der Ansaugbrücke haben sich so halb Zentimeter große 2 Pfützen gebildet. Das reicht mir natürlich, um ihn direkt zu MF-Modus zu bringen nach meiner Rückkehr. Ne?
Naja, aber das sind ja Sachen, die werden auch wirklich nur sichtbar, wenn du ihn richtig warm dauerfährst.
Ja, die Ventildeckeldichtung, die waren ja damals neu, vor 2,5 Jahren, wie wir den da aussehen.
Echt?
Ja, natürlich. Wir haben für 2,5 Jahren alles gemacht, wie wir den aus der Tiefgarage gezogen haben.
Okay.
Und jetzt sind die halt, ist auch, dann werden halt neu reingebaut, wo ist so eine Korkdichtung, kostet ja nichts. Okay. Aber ich habe mich jetzt entschieden dazu, ich habe das immer als Patina abgetan, habe immer gedacht, ach komm, ich lasse doch die Motorhaube komplett lackieren von dem Auto. Die ist ja richtig scheiße mal lackiert worden. Das ist das Einzige, was richtig kacke aussieht, wenn man genau hinguckt.
Mhm, okay.
Die hat ja so Schleifspuren drin und der Zibi hatte den ja poliert, den Wagen, und den Lack mal so richtig gereinigt, und durch das Wachsen fiel das jetzt nicht so auf. Ich habe es mir ein paar Mal wieder angeguckt auf dieser Reise jetzt und habe mir gedacht, weißt du was?
Es ist so das i-Tüpfelchen, ne?
Dann, das ist so irgendwie, Gott, eigentlich ist es ja, ich habe immer diese Idee gehabt, man muss das so konservieren, das Auto, wie die alte Dame das gefahren ist, aber scheiße ist doch mein Auto. Weißt du, deshalb, es wird die Motorhaube lackiert und an der Beifahrertür, da wurde mal Lack ausgetupft und dann ein bisschen poliert, weißt du? So ein Kratzer. Und dann sagte der Lackierer, oh, das sieht ja ganz schlimm aus. Mir habe ich gesagt, nee, das nicht. Der Kratzer, der ausgetupft und das bleibt. Ich will nicht die Tür jetzt lackieren, sondern die Motorhaube, die muss komplett lackiert, die muss ganz mega lackiert werden, neu, ganz glatt. Das kann der, weiß ich, der ist top, der Lackierer. Also werden jetzt so 2-3, und dann...
Ich wollte gerade sagen, war da nicht was mit einem Spoiler, den du suchst?
Ja, den finde ich nirgendwo. Ich habe das schon zigmal gepostet. Mir wurden ein paar angeboten, das sind aber alles so gebrauchte, abgelutschte Möhren. Der muss im Neuzustand auch sein.
Kann man die nicht aufarbeiten?
Nein, findest du nicht.
Also ich meine aufarbeiten,
weiß ich nicht. Aber wenn da schon so Ecken und Kanten...
Naja, aber wenn der Lackierer eh an die Haube muss...
Ja, aber du bräuchtest, die Basis müsste schon, das ist Quatsch. Ich will den im Top-Zustand finden und dann wird er dran gebaut irgendwann.
Okay.
Ich habe ja irgendwann mal...
Du bist noch wie ein Schneeschieber, ne?
Ja.
Also ist schon so ein bisschen
Im Armaturenbrett war ja ein leeres Fach, wo einfach nur ein Volvo-Schriftzug ist.
Ja.
Da habe ich ja diese ultra seltene Außentemperaturanzeige drin.
Ja.
Die hat Andreas ja eingebaut.
Ja.
Und die hat auch eine Macke, die zeigt immer 5 Grad oder 6 Grad zu wenig an eigentlich. Also die zeigt nie richtig an. Keine Ahnung warum. Entweder liegt es an dem, es war ja ein Original-Einbauset komplett, liegt es am Instrument oder am Fühler oder whatever. Und da habe ich jetzt dann auch, nachdem du 2.500 Kilometer mit dem Auto fährst, habe ich gesagt, ja, entweder geht es richtig oder gar nicht. Das Scheißding muss da wieder raus. Das geht so nicht. Hab aber, man konnte ja auch ein Drehzahlmesser kaufen dafür, einen kleinen, der da hinkommt. Und ich habe ein Drehzahlmesser gefunden, den originalen, original verpackt von VDO in diesen durchsichtigen Kunststoffkisten, noch verklebt, noch nie eingebaut. Den habe ich gekauft, jetzt bauen wir den da ein. Also es sind so 2-3 Kleinigkeiten, die an den Volvo nochmal wieder gemacht werden. Wie es halt so ist, es muss halt alles top sein, sonst passt das nicht.
Ja, ist aber auch gefährlich, ne? Irgendwann, wenn es top ist, dann braucht man auch wieder die nächste Bastelei.
Ein anderes Auto, meinst du?
Genau,
ja.
Zum Beispiel.
Muss der Volvo verkauft werden, muss was Neues her.
Ja.
Im Endeffekt war das mit so einem Volvo, so, das ist so eine Gefühlssache. Den Schweden ist das scheißegal gewesen, ob ich da mit dem alten Volvo rumfahre. Aber für mich war das mit diesem alten Volvo, da in Schweden durch die Wälder zu fahren, nach Katull zu fahren, zu diesem Bauernhof, in dieser schönen Altstadt zu sein, da in Exjö. Also so diese ganze Reise war so rund. Das war so irgendwie, wie soll ich sagen, das ist das, was man mit so einem alten Volvo erleben möchte eigentlich.
Absolut, weißt du? Absolut.
Das ist so die Tour für das Auto.
Absolut, Punkt. Ja. Nein, also absolut, als du mir das erzählt hast. Und es ist eben auch ein gutes Beispiel.
Wir waren natürlich auch World of Volvo und haben davor geparkt und haben auch Fotos gemacht mit dem Rallye-Wagen zusammen, der da hingekommen ist. So, also man hat dieses Volvo-Thema und diesem einmal abgefeiert. Die World of Volvo, muss ich sagen, für einen Profi schwer enttäuschend.
Ja, das ist immer das gleiche Problem.
Das Problem ist...
War die Erwartungshaltung zu groß?
Nee, ich wusste ja, was mich erwartet ungefähr. Aber das ist... Konrad fand super.
Ja.
Weil also es wird tatsächlich, du kommst da rein, das ist ja ein Rundgang durch diesen Rundbau.
Ja.
Sozusagen, du gehst ja so einen, so, nicht Zwangsweg, aber du gehst so einen Weg mit verschiedenen Stationen, wo dir das Thema Sicherheit und Volvo näher gebracht wird, auf ganz interessante Weise. Ja? Also mit ganz moderner Technik und wirklich viele interessante Sachen. Mhm. Und schlussendlich kommst du in eine Autoausstellungshalle und stehst dann da und denkst dir, okay, Leute, das ist also die Auswahl an klassischen Volvos, die ihr habt, die ihr hier hingestellt habt. Das ist aber enttäuschend. Das Einzige, was ich cool fand, für mich ist der Volvo überhaupt, der VESC, dieses Sicherheitskonzeptauto, dieser
Orange. Ja. Und das Original steht da, ne?
Der stand da. Mhm. Ja, und den habe ich das erste Mal live gesehen, habe mir den angeguckt. Das fand ich cool, den einmal zu sehen. Und weil für mich ist das, also für meinen, ich bin ja ein 240er-Fan, für mich ist das der Ur-Volvo so. Aber ansonsten, das Essen war gut da. Ja, im Shop kauft man sich dann noch so eine Umhängetasche, wo Volvo, wo, weißt du, so. Aber ich sag mal, die, also der Konrad hat halt diese ganzen Dinger damit gemacht, diese Tests. Auch so in so einer Glaskapsel sitzt du drin und dann kommt, wird dir simuliert, als wenn du bei 250 Stundenkilometern den Kopf aus dem Fenster hältst. Und du kannst dann ein Video abfragen über, also es wird dann gefilmt, auch wie du da fast wegfliegst da drin mit so einer Schutzbrille. Das ist alles ganz geil gemacht. Also auch für das Erleben und für das, dieses Empfinden, was es bedeutet, dass ein Auto dies oder jenes so wirklich toll. Aber ist es irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ging es mir auch, als ich vor allem das zweite Mal, beim allerersten Mal Mercedes-Benz-Museum, da war das noch im Werk, als ich das erste Mal gesehen habe, glaube ich, das war 2000, und da haben sie ja gerade das neue Museum gebaut. Und als ich dann nachher im neuen Museum drin war und du bist so ein Hardcore-Fan, und dann erwartest du eigentlich, dass da das steht und das steht und das steht, und du gehst da durch und denkst, ey, das gibt's hier gar nicht. Die haben hier gar kein dies oder haben ja gar kein jenes. Oftmals natürlich deshalb, weil sie ja die Ausstellung auch permanent verändern, weil sie nie alle Exponate auf einmal in die Ausstellung stellen. Aber mir ging das damals genauso. Irgendwie war ich dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich viel, viel mehr Modellvielfalt erwartet habe. Und manche Dinge eben, wo ich gesagt habe, naja, gut, also ob hier nun der etwas von Lorenza veränderte W140 von Arnold Schwarzenegger steht, ob ich den jetzt unbedingt brauche, weiß ich nicht. Das war wohl, wie gesagt, auch 2002 oder so. Heute sehe ich das vielleicht nochmal anders, finde ich das wiederum ganz, ganz witzig. Aber ja, manchmal ist das so. Aber ich glaube, das hat trotzdem ein bisschen was mit Erwartungshaltung zu tun, weil man einfach in der Modellpalette so tief drin steckt. Trotzdem, wenn es schön war, ist doch gut, hat man einen netten Tag dort verbracht.
Einen Tag, eine Stunde, bist du dann fertig.
Ja, oh Gott, ja, okay. Ja,
wir waren dann, was geil ist, da ist ja direkt der Liesebergpark, das ist ja ein Vergnügungspark.
Ah, okay.
Sowas wie...
Heidepark.
Ja, viel cooler, ist alt, das ist aus den 20er Jahren.
Oh, okay.
Und es gibt da tatsächlich Gebäude auch aus den 20er Jahren, wo so Kioske drin sind und wurde immer erweitert, ist ein Riesen, ist... Also ich glaube, es ist einer der schönsten Vergnügungsparks, die man in Europa besuchen kann.
Okay,
so cool. Auch optisch und so.
Wie weit ist das von hier entfernt, sag mal?
Das sind von hier 800 Kilometer, 700 Kilometer.
Okay. Mhm.
Wirklich, nee, sind das überhaupt 700? Ja, doch, 700 Kilometer könnte man okay. Ist wirklich cool, wirklich cool. Das war toll, da haben wir... Konrad nicht richtig Gas gegeben. Und daneben ist ein Hotel, was die neu gebaut haben, das heißt Curiosa. Und das ist innen drin, so wenn du reinkommst, denkst du, bist in Jules Vernes Zeitmaschine, weißt du?
Ach, okay, cool.
Alles in Dunkel mit Kupfer, mit alles voll Kinder auch, weil da ist ja der Vergnügungspark, sind ja in Schweden auf Ferien gewesen, mit so einer Rutsche oben aus dem dritten Stock runter in so eine Kupferröhre und so. Wirklich mega.
Also auch gemacht. Wirklich mit Bezug auf Jules Verne oder nur das, was du jetzt so beschrieben hast?
Nee, das ist so das Feeling. So. Das heißt Curiosa. Ja. Man hat immer so, weißt du, so, es geht nur um so. Ne?
Das ist so witzig, Feeling. Diese Parallele, weil du das gerade sagst. Weil ich war in dem Aquarium in La Coruña und da ist es tatsächlich diesem, wie heißt das nochmal, das U-Boot oder dieses Unterseeboot aus 20.000 Meilen unter dem Meer.
Ja.
Und das ist dem nachempfunden. Also du gehst da rein und das ist halt Aquarium, drumherum sind die Fische und du hast das Gefühl, du bist in diesem U-Boot drin. Ganz cool. Deshalb, weil du das gerade sagst mit
Jules Verne. Ach so, was mir noch einfällt, in der World of Volvo unten, wenn du reinkommst, da steht der neue EX90, dieser Elektro-SUV, der irgendwie, eigentlich ist es ja eine Bankrotterklärung von Volvo. Und der kommt ja jetzt nach ewigem Hin und Her softwaremäßig auf den Markt, kostet über 100.000 Euro, aber ist immer noch nicht fertig. So einige Funktionen sind noch nicht freigeschaltet, wenn du jetzt kriegst. Ich meine, ganz schön bescheuert. Ich habe mich in das Auto reingesetzt und ich muss sagen, ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt mit dieser, oben gab es so einen Lautsprecher irgendwie hinten an der Seite, hoffentlich kommt mir das nicht entgegen, so locker war die Scheiße da montiert. Also echt enttäuschend. Also wirklich, ich habe gedacht, was ist das denn? Also ich bin nicht von meinem S90 anders gewohnt.
Es wird Zeit, dass wir wieder über alte Autos reden, Jens.
Pass auf, nee, meine Frau ist ja mit dem S90 nach Dänemark gekommen. Wir sind ja parallel zurückgefahen und dann war der S90 mal vor mir und mal hinter mir im Spiegel. Und
das ist übrigens ganz cool, dann liebt man ihn noch mehr. Ne?
Aber wie?
Ja, ich weiß,
was du meinst. Ich habe mich so verliebt.
Alter, ist das
ein schönes Auto.
Ja, ja.
Wie so, diese Silhouette, wie der mich überholt hat. Ja. Diese Magic Blue in der Sonne mit den 21 Zoll Felgen. So. Und dann, einmal war sie hinter mir, vor der Mautstelle, an der Sundbrücke nach Festland, Dänemark rüber. Und neben ihr auf der Spur war so ein neuer BMW, heißt der X7, dieser Geländewagen? Nee, der neue 7er war daneben. Der aktuelle 7er. Und der aktuelle 7er, beide genau mit der Front. Alter, was ist das denn für eine Hasenfresse? Und daneben steht dieser wunderschön gezeichnete, elegante Volvo S90, parallel nebeneinander. Ich habe nur so einen Spiegel geguckt, da habe ich gesagt, Alter, was ist das denn? Meine Liebe zum S90 ist
eine Werbesendung für Volvo Classic.
Meine Liebe zum S90 ist nochmal doppelt so groß. Was ein geiles Auto. Und ich habe in Schweden nur einen einzigen gesehen. Einen einzigen.
Die ja, das wundert mich. Also ich habe in Spanien einige gesehen. Ja. In Spanien gibt es auch wirklich so eingefleischte Volvo-Fahrer, die Volvo über die Generationen hinweg immer die großen Limousinen fahren und auch wirklich fast ausschließlich Limousine. Also da siehst du den nicht als Kombi, sondern ausschließlich als Limo und da habe ich immer an dich gedacht, wenn ich so ein Auto gesehen habe.
Ja, du hast ja in südlichen Ländern Kombi-Lieferanten.
Genau, oder der Gärtner.
Oder der Gärtner fährt ein Kombi. Oder.
Ne? Aber weißt du, was ich heute für einen schönen Kombi gesehen habe? Ich war ja eben vorher noch in der Stadt und da habe ich was Cooles gesehen, weil ich das nicht kannte. Ich habe es jetzt eben mal gegoogelt. Das muss ein Saab 93X gewesen sein.
Also ein
Saab-Kombi höher in gelegt. Weiß, ja. höher gelegt, genau. Hamburger Kennzeichen und schwarze Claddings. So wie bei
so ein Allroad.
So ein Allroad, genau.
Ja, ja.
Habe ich noch nie gesehen.
Gibt es auch nicht viele von, glaube ich. Nee, das Einzige, was ich an dem komisch finde, der hat komplett weiße Rückleuchten.
Ah, okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Komplett weiß.
Bin von
und
vorne
ist immer nur eine farbige Birne drin. Sieht ganz komisch aus.
Ja, okay.
Das war immer, da habe ich mir gedacht, ey, wenn der wenigstens vernünftige Rückleuchten hätte, mit so einem orangenen Blinker, mit so einer roten Leuchte. Ja, ja. 93X, ganz cool.
Ja, ne?
Also ich habe auch ein paar, Saabs habe ich auch einige gesehen in Schweden, witzigerweise. So 9000er und so, die aus den letzten Jahren, so 95er, sind einige noch rumgegurkt sozusagen. Ist ja immer so eine Hassliebe zwischen Volvo und Saab-Fahrern gewesen. Gibt es ja auch so Filme drüber.
Verstehe ich gar nicht. Heutzutage finde ich das, die beiden Autos sind konzeptionell so unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ist das wie die Hassliebe zwischen BMW und Mercedes-Fahrern. Ja, so dieses, und der BMW ist dann halt eher der Saab, so ein bisschen technokratischer.
Ja, ja.
Und der Mercedes war ja immer so, wie hat man früher gesagt, immer eine Handbreit hinter modern oder
ja,
so.
Ja, ja.
So. Genau. Und, aber.
Ein Rufweite hinter der Mode.
Ja, so, genau, genau. So hast du es schön
formuliert. Apropos Rufweite hinter der Mode. Ich finde, wir sollten einmal über unser Thema Scheiterhaufen der Rendite sprechen.
Ja.
Und was da auf jeden Fall drauf gehört, ist der VW-Bulli. Was ist das denn für eine Scheiße?
Was sie jetzt da machen, meinst du?
Ja, was ist das denn?
Ja.
Wie können die Bulli, VW-Bulli, ist doch seit 50 Jahren Das ist eine Marke in der Marke eigentlich.
Ja, es ist ein Lieferwagen, den es in ziviler Variante gibt und der aber die Vorteile eines stabilen Lieferwagen mitbringt.
Ja, aber nee, ein Bulli ist ein VW und T6 von mir aus, so T5, genau. T4, T3 und so weiter.
Genau.
Jetzt ist es ein Transit. Ein Ford Transit mit Facelift.
Ja.
Sag mal, hackt es bei euch total im Marketing bei VW? Das muss doch nach hinten losgehen. Naja. Das ist doch in der Geschichte. Mir fällt dazu gar nichts ein. Ich bin vollkommen entsetzt. Wie kann man denn sowas machen?
Tja.
Und man sieht es ja auch, weißt du, wenn man wenigstens, ist es nur der Unterbau oder so, gab es ja früher viele Autos, die Plattform. Nee, es ist ja einfach nur eine andere Fratze dran. Die Hexe, das Heck und die Seitenlinie hin, ist ja alles der Transit.
Hexe ist gut.
Das ist ein Transit. Das ist ein Transit mit einer anderen Fresse, ist alles. Ey, das finde ich so schlimm. Ich meine, ich will keinen Bulli fahren, aber ich finde die Sache schlimm. Ich finde schlimm, wie sich die Marken selber gegen die ihre Geschichte mit Füßen treten, alles gegen die Wand fahren.
Ja klar, aber Bulli hängt da natürlich echt eine starke Geschichte dahinter, ja. Man versucht die ja so ein bisschen zu übertragen auf den elektrischen Bulli quasi optisch.
Ja. Yeah.
Aber
ja. Yeah. Den Butzi oder was?
Ja.
Den iButz.
Ja.
Ja. Wenn sie da wenigstens gesagt hätten, nee, da kommt ein Benzinmotor rein, das wird jetzt ein T7 oder 8 oder whatever, ja. Aber nee, jetzt nehmen sie einen Transit.
Ja, wer weiß, was da noch so alles kommt.
Ist das schlimm.
Ja.
Aber ist das schlimm.
Ich habe auch noch mal, wenn du schon so schöne Werbung gemacht hast.
Für wen?
Für Volvo, muss man sagen, aber auch nicht so wirklich, weil für das Neue hast du nicht so richtig die guten Worte gefunden.
Für den Mercedes wollte ich aber Werbung machen.
Ich habe mich mit
Matze, wir haben ja gestern Fotos gemacht.
Ja.
Und da haben wir uns noch drüber unterhalten. Er findet nämlich auch geil, die E-Klasse Alterrange, nachdem ich wieder ein paar Mal gesagt habe, das ist der geilste Mercedes.
Und jetzt, so, und das ist schön,
und
das ist
schöner Übergang. Die kriegst du richtig günstig.
Also,
die kosten gebraucht. Wir haben einen im Netz gestern gehabt, am besten ist der in Weiß, weil
er
mit den schönen dunklen Akzenten.
Ist auch nicht so häufig, ja.
Genau. Und wir haben da einen 220er Diesel Alterrange mit schöner Ausstattung. Der war keine 100 gelaufen, kostet 29.000 Euro.
Stark.
Ja.
Und ich sag dir was dazu. Ich muss nämlich lachen, weil du das jetzt gerade so sagst. Weil
und dann habe ich auf dem Bild, auf dem Bild war wie immer das Schlimmste, Innenraumbild mit diesen scheiß lila Neonröhren, habe ich Matze nur gesagt, kannst du ausschalten.
Genau.
Fertig aus.
Genau. Habe in Spanien, also wir sind ja hingeflogen und wie du ja mitbekommen hast, wir hatten leider, oder ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir hatten ja leider ein kleines Problem beim Hinflug. Wir hatten den ersten Flug morgens hier aus Hamburg um 6 Uhr, was übrigens auch nicht so richtig geil ist. Du weißt, was das bedeutet, wenn du
auf 4 Uhr am Flughafen rumhängen schon.
Und so, genau, so eine Geschichte. So. Naja, also, dann sind wir in den Flieger rein und dann ist er losgeflogen nach Porto, weil wir von da aus dann immer mit dem Mietwagen nach Galicien reinfahren, weil das der direkte Flug ist. So. Und kurz hinter Brüssel hatte man sich dann entschieden, weil wir einen medizinischen Notfall an Bord hatten, leider jemand gekrampft und nicht so schön, zwei Reihen vor uns, dass er umdrehen will. Umdrehen und wieder nach Hamburg fliegen möchte. Nachdem derjenige dann aber das zweite Mal gekrampft hat, hat er sich dann entschieden, wir fliegen doch nicht bis nach Hamburg, wir drehen wieder um und fliegen bis nach Düsseldorf.
Ja.
Das ist natürlich für jemanden wie mich, der so richtig gerne fliegt, ist das auch so richtig cool.
Summa summarum hättest du auch den Flieger um 11 Uhr mittags nehmen können, wärst du gleich in Uhrzeit da
gewesen. Sozusagen. Also was halt total cool war, also da muss ich nochmal sagen, echt Respekt, Eurowings. Das haben die geil gemacht, die sind in Düsseldorf gelandet. Die Crew durfte nicht mehr weiterfliegen, weil die wahrscheinlich schon ihre Flugzeiten voll hatten. Eine neue Maschine mit neuer Crew inklusive Umpacken des Gepäcks und wir sind etwas über eine Stunde später wieder weggeflogen. Also um 10 Uhr und ein bisschen sind wir in Düsseldorf wieder los. Echt Respekt vor dieser Organisation, was so geht, ne? Haben die wirklich toll gemacht. Auch an Bord und so, es ist alle ruhig geblieben. Ich muss gestehen, dass meine Flugangst sich dann auch sehr anders verhalten hat, als ich das gewohnt bin, weil du dir viel mehr Gedanken machst um den da vorne, zwei Reihen vor dir. Weißt du, wie ich meine? Dann merkst du plötzlich, deine Angst ist ja nur eine Angst, aber da ist ja akut etwas. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann weitergeflogen nach Porto. Insgesamt saß ich, keine Ahnung, 6 Stunden im Flieger, der hätte auch sonst wohin fliegen können. Macht nichts, ist ja für einen guten Zweck. Dann in Porto habe ich diesmal, weil ich gesagt habe, irgendwie, das war gar nicht viel teurer und ich habe da einen ganz interessanten Tarif, über Sixten Auto gemietet. Und zwar Mercedes. E-Klasse T-Modell. 220 Diesel T-Modell, neue E-Klasse. Und jetzt kommt's, so ein Auto fahre ich im Alltag tatsächlich kaum noch, weil ich natürlich Plug-in-Hybride oder elektrische Autos fahre. Einerseits, weil sie für mich natürlich auch einen gewissen steuerlichen Vorteil haben, andererseits, weil ich aber auch davon überzeugt bin und ich Spaß daran habe. Aber jetzt kommt's. Ich bin mit dem Auto insgesamt in dem Urlaub 2000 Kilometer gefahren, also man fährt da durchaus mal ein bisschen Strecken.
Und hast gar nicht getankt.
Das Auto hat eine Reichweite gehabt von 1250 Kilometern. Ja. Er hat einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 5,1 Litern. Ja. Mit Gepäck, mit meiner Frau und meiner Tochter drin. Gut, die wiegen nicht so viel wie das Gepäck. Aber wirklich krass, wie gut das ist und mehr, ehrlich gesagt, braucht auch kein Mensch. Ne? Das Auto hat 200 PS knapp, die Leistung ist super, ja. Der Verbrauch ist gigantisch, es ist unheimlich bequem gewesen. Ja. Und deshalb auch nochmal Shoutout an Sixt. Die machen ja alles, also muss man wirklich sagen, die versuchen alles so zu machen, damit sie die besten Google-Bewertungen bekommen. Und ich kann nichts Schlechtes sagen. Ich habe vorab gebucht, ich habe genau den Preis gekriegt, den ich vorab gebucht habe. Ich wurde nicht stundenlang vollgelabert, ob ich noch eine Versicherung dazu haben möchte. Das ging super schnell. Die haben uns dahin geschattelt. Die Autos stehen so vom Flughafen 3 Minuten entfernt. Ne? Nagelneuer Sprinter, Klimaanlage, du musstest nicht schwitzen, die haben deine Koffer getragen. Das Auto war top, die Rücknahme war top. Die kleinen Mängel, die am Auto schon dran waren, hat er auch bei der Rücknahme gesagt, ja, nee, ist ja hier alles vermerkt, alles top. Wirklich, ehrlich, ein mega Erlebnis. Und das kann man auch mal in den Vordergrund holen, weil das ist nicht selbstverständlich. Es funktionierte großartig. Ja. Und ein tolles Auto noch dazu. Also von daher, schade war, er sagte dann zu mir beim Checken, sagte er, ja, Fahrzeugklasse soll so bleiben, so, E-Klasse oder 7er BMW, sagte er dann. Und ich dachte so, oh, das würde ich jetzt schon gerne mal irgendwie 10 Tage, 11 Tage fahren, so ein Auto. Ne? Weil einfach mal, ja, dieses Ausprobieren, also dieses so, wie fühlt sich das an? Im Alltag bewege ich natürlich keinen neuen BMW und auch der neue 5er hätte mich interessiert. Den finde ich auch, den wiederum finde ich zum Beispiel
nicht schlecht. Also übrigens ganz geil. So. Die haben doch gerade, Carsten ist, glaube ich, da in Monterey, Beach, haben sie auch den M5 Touring jetzt präsentiert.
Oh ja.
Das ist geil, habe ich auch was Schönes gelesen. Schwarzen und grünen fahren sie auf die Bühne. Und was haben beide? Keine schwarzen Scheiben. Und ich schwöre dir, wenn hier der erste M5 Touring auf die Straße fährt, ist der matt grau, hat schwarze Felgen und schwarze Scheiben.
Ja, ja, natürlich, so. Klar.
Und übrigens in Skandinavien ist es, ich habe dann überlegt, warum haben die denn alle keine schwarzen Scheiben? Naja, die haben relativ lange Winter mit kurzen Tagen und in der Dunkelheit mit noch dunklen Scheiben rumzufahren, ist relativ bescheuert. Mhm. Ne? Also.
Aber ich habe so ein Gag gesehen, ich weiß nicht, womit sie ihn verglichen haben oder wie sie es gezeigt haben, dass sie es halt, also dass halt so ein M5 Touring jetzt 2,5 Tonnen wiegt, ist natürlich
ja, und Hammer, 750 ne? PS hat und
das ist alles
eine ganze Gewichtsspirale. Ja, hier, komisch. Gewichtsspirale. Ja. Wir stehen an der Ampel irgendwo, ich glaube, das war schon in Göteborg, und sagt Konrad plötzlich zu mir, sitzt ja neben mir, sagt, ey, was ist das denn für ein Auto? Mit einem toten Pferd als Logo. Ich so, hä? Ja, pass auf, ein totes Pferd als Logo. Und er dann so, ah, das ist ein toter Ferrari. Ich so, was meinst du denn? Das, was ist das? Weißt du, was er meinte? Neben uns stand so ein Mustang Match E, so eine
Ja, genau.
Und das Mustang-Pferd ist gerade.
Ja, gerade, ja.
Und er so, ja, das ist ein toter Ferrari. Fand ich mega.
Also ein toter Mustang passt schon.
Das fand ich, nee, also. Nee, toter Mustang hat er nicht gesagt.
Ja, ja.
Es wäre ein toter Ferrari, weil das Pferd liegt. Sehr geil.
Aber du lieferst heute geile Vorlagen. Wir waren in Spanien das erste Mal in einem anderen Hotel oder als da, wo wir sonst immer hingehen und das gewohnt sind. Man ist ja sowieso so ein Gewohnheitstier, was so Hotels angeht, ne? Weil irgendwie findet man das ja ganz cool, auch wenn jedes Hotel ja so seine Eigenheiten hat. Mit den Eigenheiten lebt man dann und man, ne, die kennen einen, man geht dahin, man weiß, was es zum Frühstück gibt. So, ne?
Ja.
Diesmal war es so, wir hatten ein anderes Hotel gebucht, das war nicht so geil, das haben wir dann unterwegs nochmal gewechselt und ich habe dann gesagt, weißt du was, jetzt machen wir das mal. Ich wollte schon immer mal, das ist so eine kleine Insel, die auch mit einer kleinen Brücke wiederum verbunden ist mit dem Festland, auf La Tocha in ein Hotel gehen. Da gibt es nur 3 Hotels, das sind alles gute Hotels. Die Insel besteht wirklich nur aus einem Golfplatz, 3 Hotels, einem Casino und ein paar Wohneinheiten. Also ich möchte behaupten, keine Ahnung, vielleicht 300 Wohneinheiten oder 400 auf der gesamten Insel, mehr gibt es nicht. Der Zara-Gründer hat da ein Haus zum Beispiel und so weiter. Naja, also wir da in dieses Hotel gegangen, ganz cool, etwas älteres Hotel, aber alles top, top, tippitopp gemacht. Und auf dieser Insel dann, und das zeigt einfach auch, was da so Sache ist, drei Ferraris, die da fuhren, ne, die da in den Hotels also unterwegs waren, das waren halt auch Urlauber. Und was richtig interessant war, und ich habe dann auch noch ein Auto dort gefunden, ich bin mir halt sicher, da gibt es so Wohneinheiten, wo so Tiefgaragen drin sind, und das sind eigentlich Ferienwohnungen, ne? Also Ferienhäuser für reiche, keine Ahnung, Madrilenios. Altes spanisches Geld. Ne? Die Insel ist seit wirklich Jahrzehnten dafür bekannt, dass es so eine tolle Insel ist. Und da in den Tiefgaragen haben die natürlich aber alle so ihre Autos stehen, die sie da irgendwann mal hingestellt haben, die kaum bewegt werden. Und dann stehen da so, also da war halt ein Golf GTI mit unter 40.000 Kilometern gelaufen. In weiß, also auch so klassisch, ne? So kaum Ausstattung, weiß, elektrische Fenster über Klimaanlage, also so typische spanische Ausstattung. Ich meine, das war ein 87er und ich muss lügen, der hatte Stahlfelge. Also
ja, der hatte dann noch Dreiecksfenster auch, ne?
Ja, genau, ja, genau. Und ich dachte so, oh, ich habe den da gesehen und habe so aufs Tacho geguckt, weil ich dachte, der ist toller Zustand. Und eine alte Frau dann eingestiegen und die hatte sich ihre Zeitung geholt. Ne? Ja. So, wo du dann denkst, oh, was da wohl noch so alles steht. So, ja, klar. Da würde ich gerne mal durch so eine Tiefgarage gehen. Ja, klar. Ne? So ja. Diese eingestaubten Dinger, die einmal im Jahr gefahren werden. Cool, ja. cool. Naja, und dann war ich halt in Spanien in dem Automuseum in La Coruña. Ein nagelneues Automuseum. Ja, macht euch selber euer Bild, falls ihr mal da in der Nähe seid. Es ist das größte Automuseum in Spanien. Es wirkt erstmal klein, wenn du es von außen siehst, so eine Halle, aber da ist schon viel drin. Viele Exponate, sehr gut, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen vom spanischen Straßenverkehr, weil es ist sehr stark Bezug genommen worden auf Autos, die aus Spanien sind und die typisch sind für das spanische Stadtbild, also über die Epochen hinweg. Und ja, die Zustände der Fahrzeuge, manche sind toll, andere sind weit entfernt von dem, was du hier stehen haben würdest. Und zwar leider auch so, dass es offensichtlich wird. Also es ist wohl so, dass vieles gespendete Autos sind. Aber ich weiß nicht, ob das Konzept eines Museums so zuträglich ist, wenn die Fahrzeuge vom Zustand her dann entweder nicht verbessert werden oder eben so, weiß ich nicht, eigentlich nicht so richtig vorzeigbar sind. Das war für mich ein bisschen komisch. Also ich fange mal an, alle Autos zu fotografieren, weil ich gedacht habe, es sind nicht so viele. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es sind schon viele. Und dann wurden die Zustände so, dass ich gesagt habe, die brauche ich jetzt auch nicht zu fotografieren. Da sieht man ja sogar auf den Fotos, dass sie nicht so doll sind. Also war schon ein bisschen speziell. Aber wirklich vieles dabei, tolle Sachen dabei, auch ein bisschen LKWs, gute spanische alte Pegasos. Und viele Autos, die diese besondere Tradition haben, dass sie in Spanien gebaut wurden, meist in Lizenz. Also diese ganzen Faser-Renault-Geschichten zum Beispiel, eben auch natürlich eine Renault Alpine erste Serie, Faser. Alles cool gezeigt und meistens eben auch noch mit spanischen Zulassungen versehen, sodass man eben sehen kann, die meisten kommen auch dort aus der Region Galizien. Also das finde ich wiederum ist eine ganz charmante Geschichte. Also wer mal in Galizien ist oder wer mal in La Coruña ist oder wer zum Beispiel auch mal eine Kreuzfahrt macht, wo er in La Coruña anlegt, da lagen gerade wieder eine AIDA und irgendwie irgendwas anderes noch, der sollte sich das angucken. Das braucht man aber auch nicht viel länger, als du in der Volvo World gebraucht hast. Nee. Also nee, ist so eine Gefühl. Also du gehst da halt durch. ganz cool ist, sie haben halt wirklich auch Bezug genommen auf Epochen. Das heißt, da gibt es dann eben auch so eine Übersicht über Telefone, von ganz alten Telefonen bis hin zu den Handys aus den 90ern, 2000ern. Das haben sie wirklich sehr, sehr nett gemacht.
Weißt du, das Problem ist, dass wenn man sich so viel mit alten Autos beschäftigt, wie wir das tun, auch mit Zuständen, dann ist das ganz selten noch, dass irgendein was flasht oder so, weißt du?
Ja.
Also gerade was Zustände angeht,
ja.
Ich sage das immer, wenn ich auf einer Messe war, bin ich froh, wenn ich in die Garage 11 komme, stehen eigentlich wieder vernünftige Autos, weißt du, was ich meine? Wenn du dann durch so ein Museum gehst, wo dann so unrestaurierter Kram rumsteht, wie von der Straße gezogen, das mir von Bilder gezeigt. Sag ich, ja, was soll das denn?
Ja, und wenn steht da.
Der Kurator, hat er geschlafen oder?
Ja, und dann steht da.
Das verstehe ich nicht.
Genau. Da steht da zum Beispiel ein VW Jetta drin, ja. Und dann eben mit so einem Grill ohne VW-Logo. Also auch ohne, dass es vorgesehen ist für VW-Logo, diese mit diesen Tuning-Grills, weißt du? Ja. Wo du dann davor stehst und sagst, ja, weiß ich nicht. Das ist auch nicht zeitgenössisch, sondern das ist irgendwie nur blöd. So.
Genau.
Und du willst ja den Menschen zeigen, wie die Autos waren.
Ja, das ist so. Wir müssen die Halle voll kriegen.
Ja, es war wirklich ein bisschen komisch. Und skurril wurde es für mich natürlich, und das ist wahrscheinlich, wäre es bei dir genauso gewesen, wenn du dich halt so auskennst mit Mercedes, dann gehst du dann dahin und dann denkst du, okay, das ist falsch lackiert, das fehlt dies, das Rad gehört da nicht rauf und. Wenn du
gerade mit Mercedes sagst, ich finde, da kann man ruhig mal drüber sprechen, über so, man muss ja nicht sagen, wo das Auto herkommt und so weiter, Mercedes 400e.
Ja, da will ich. Ja, schöne Geschichte. Das ist eine gute Sache. Hört genau zu.
Mir wird ein 400e.
Es waren einmal zwei Mäuse, die sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennenlernten
und aus.
Gute Freunde
wurden. Das?
Die eine war
was
aus
ist
der
das?
Stadt.
Was
die
ist
andere.
Was ist das?
Zwei Mäuse.
Ja.
Also der 400e wurde mir angeboten zum Verkauf, kriege ich ein Gutachten geschickt. Wertgutachten, wie top der wäre. Irgendwie Wiederbeschaffung zwischen 28.000 und 32.000 Euro.
Sag nicht so viele Details über Farbkombinationen oder so.
Nee, gar nicht. Gut. So, und ich gucke mir das so an, denke mir, boah, irgendwie, ich habe schon, können wir nicht drüber sprechen, über das Detail. Aber es gibt ein Detail, was falsch war, das hatte ich auch schon bemerkt, so irgendwie komisch, so optisch. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich schicke dem Frank erstmal, was der meint. Und Frank hat,
Also erstmal habe ich innerhalb von Sekunden gedacht, die Lackgeschichte ist so nicht original, aber egal. Das kommt ja auch mal vor.
Genau.
Da gibt es ja auch Themen, die durchaus okay
so,
sein können.
Jetzt die Fahrgestellnummer war amerikanisch verschlüsselt. Also die war ja nicht WDB, sondern WX.
Ja, genau. Und so weiter, also genau. Die kann man ummodeln.
Und dann hat Frank netterweise ganz schnell gesagt, ich habe ja hier noch ein Guthaben bei
Carfax.
Bei Carfax, ich gebe das da mal ein. Ja, also war dieses Auto, hatte im Ursprungsland schon einen Unfall.
Genau,
wurde dann mit einem wesentlich höheren Kilometerstand, wie er jetzt draufsteht, wurde der Wagen mal exportiert in ein anderes Land. Da hat es auch einen Unfall gehabt. Und jetzt steht es hier. Und laut der Gutachter konnte keinen Unfall feststellen. Weißt du, so, also auch das ist, ich hasse ja diese Gutachterei. Das Gutachten war von einer sehr, sehr großen Prüforganisation in Deutschland. Mhm. Ja? Und dieser Gutachter konnte bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs er konnte keinen Unfall feststellen und er hat aber auch nicht festgestellt, was falsch ist an dem Auto, weil er hat es ja bewertet und hat das als sehr gut bewertetes Fahrzeug. Also auch falsche Lackdetails oder überhaupt falsche Dinge an dem Fahrzeug muss ja einem Gutachter auffallen, der von der Materie Ahnung hat, aber wenn man die nicht hat, kann man natürlich auch kein Gutachten schreiben. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus.
Und der hat sich mit dem Auto ja stundenlang beschäftigt. Bei mir waren es ungefähr 80 Sekunden, die ich gebraucht habe, um zu wissen, dass das Auto eher nicht hier landen sollte.
Ja, und da sieht man mal wieder mein Lieblingsthema Wertgutachten oder Zustandsgutachten. Da könnte ich kotzen. Wir müssen mal überlegen, dieses Auto kauft jemand aufgrund des Gutachtens eventuell. Ja? Und kauft sich ja echten Scheiß.
Naja, ja, und die Preise, die ja maßgeblich beeinflusst werden durch Gutachten, weil ja die Preise, die niedergeschrieben werden, ja in der Regel bezugnehmend auf Durchschnittspreise aus Gutachten auch ermittelt werden, sind ja komplett verfälscht dadurch. Und noch was
das
dazu.
Auto,
und
das
noch
Auto was war dazu. Nicht mal die Hälfte wert.
Das Thema Laufleistung. Findet ja auch wieder Berücksichtigung, weil man denkt, es ist ja mittlerweile so, Leute, wenn ihr jetzt bei Mobile reingeht und ihr guckt nach einem 500e und E500, ne? Jetzt haben sie wirklich alle unter 200 gelaufen. Mensch, die Zeit ist, also wir sind offensichtlich in den letzten 20 Jahren in der Zeitmaschine.
Ja.
Das ist so sowas von völlig daneben. Und bei Mercedes ja nun mal leider auch ein Problem. Und weil man viele Dinge nicht sieht, beziehungsweise weil man meistens mittlerweile ja dann auch aus drei Autos am Ende eins macht, das ist heftig. Und aber es gibt andere Beispiele und eins davon habe ich mir eben gerade hier ausgiebig angeguckt. Und jetzt kommt's, es ist ein Auto, mit dem, ich saß da vorhin drin und habe gedacht, mit was könnte dazu führen, dass wenn man mit diesem Auto losfährt und man würde damit eine Tour von, ich weiß nicht, einmal um die Welt planen. Was könnte an diesem Auto kaputt gehen, dass es nicht mehr weiterfahren kann? Nichts. Es ist der 124er hier, der 200er Vergaser mit 5-Gang-Schaltgetriebe.
Ja.
Jens, sag mir etwas, was daran kaputt gehen könnte. Also selbst
die
wenn
Membran
daran,
vom Vergaser.
Gut. Weißt du, was dann passiert?
Ja, man klebst,
der fährt trotzdem irgendwie.
Ja, klebst Tesafilm drüber, fährst zunächst Werkstatt, lässt neu einbauen.
Er fährt trotzdem irgendwie. Ja, ja. Das ist das. Das Schlimme ist, bei diesem Auto hier, ich habe die ganze Zeit so drüber nachgedacht, ob es bei dem Auto ein typisches Problem gibt, was man haben könnte, dass er wirklich nicht mehr fährt. Mhm. Ja, es gibt, also klar, der eine oder andere wird jetzt sagen, klar, der hat ja auch ein Überspannungsrelais oder...
Ja gut, also pass auf, jetzt kommt noch dazu, der Wagen ist erst 29.189 Kilometer gelaufen.
Ja, ja.
Baujahr 87.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, und das merkt man übrigens auch. Also auch hier... Wenn man sich in das Auto reinsetzt, ich habe noch nie, und so war auch der Sitz von meinem Vater nicht nach 3 Jahren, der hatte nämlich auch mehr gelaufen, über 100, der 200er Diesel, ich habe noch nie in einem Mopf 0 Sitz so gut gesessen wie in diesem hier. Du setzt dich da rein.
Straff.
Ja, das ist wirklich, der ist angenehm und straff, obwohl man ihn überhaupt nicht so in Erinnerung hat, weil den Sitz haben sie ja dann wirklich auch relativ schnell verbessert und verändert. Hier sitzt du perfekt
dran. Du fasst das Lenkrad an,
ja.
Und es ist ja komplett rau.
Also ja, ja, komplett, also komplett in dieser Struktur.
Genau, es ist ja nicht abgegriffen.
Oder genau.
Auch die ganzen ganz faszinierend fand ich die Heizungsrädchen. Meistens diese Folien, die verfärben sich so. Und oft haben die auch so kleine Risse schon. Das ist ja so eine Farbfolie drauf.
Ja, gibt zwei, aber ja, gibt bedruckte und es gibt die mit der Folie. Und du hast recht, die Folie löst sich auch
genau,
immer.
Genau, das ist ja diese mit der Folie ja. Noch. Und du drehst die und denkst sie, Alter, die sind doch gerade erst eingebaut.
Ja, ja,
weißt du, die sind ja, total farbig, total.
Ja,
und auch die Zeiger sind tief orange.
Ja.
Auto kam aus Italien, hat einen Besitzer gehabt, der ist 1922 geboren.
Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, hat eine Garage gehabt.
Genau, das ist der Punkt. Der hat wahrscheinlich auch wenig die Heizung benutzt, weil er es nur im schönen Wetter gefahren ist, das Auto. Keine Ahnung, vielleicht sind deshalb die Rädchen so
unbenutzt. Stellst du halt immer auf kalt, ne?
Genau.
Kommt ja nicht kalt.
Und der hat, der ist 1922 geboren, ist 2017 gestorben und der jetzige Besitzer hat ihn von der Tochter des Verstorbenen gekauft. Also ist
super.
Auch nachweisbar, auch nicht bei einem Händler, direkt vom Privat. Das Auto ist zweiter Hand.
Mhm.
So, ne? Und ist in einem tollen Zustand.
Ja, so, Punkt, Ende. Und so diese ganzen Kleinigkeiten, ich habe mir das vorhin mal angeguckt, so unter der Haube, jeder wirklich Spezialist für 124er kennt einige Teile, die immer irgendwie mal flöten gehen, so wie diese Gummilippen links und rechts von der Haube zum Kotflügel hin, die irgendwann kaputt sind und dann auch nicht erneuert werden, weil die Haube schließt auch so und egal. Das ist alles hier tipptopp dran. Der Motor sieht aus wie neu.
Das Einzige, was kaputt ist, ich mache heute Morgen die Haube auf und dann macht es knack in dem Moment und ich habe die Hälfte von diesem Haubenöffner in der Hand, von dieser Kunststoffnase, die so aus der Haube rauskommt.
Ja.
Aber ich habe die leider in der Hand in dem Moment, wo die Haube noch zu war.
Ja,
und da brauchst du eine
spitze Zange.
Oh. Nee, geht auch nicht. Ich habe so, okay, mit der Taschenlampe so geguckt und ich dachte, was brauchst du denn jetzt? Was super war. Ich habe den größten Imbusschlüssel genommen, den ich habe, bin so rein, habe den einmal gedreht und habe dann zack, den Haken nach vorne gezogen.
Oh, was war?
Das war's. Und dann habe ich ein kleines Seil dran gemacht jetzt erstmal. Ich hab direkt im Internet 9 bestellt, auch wieder einen hellgrauen, keinen schwarzen, habe ich extra drauf geachtet. Kostet 9,90 Euro mit Versand und dann wird der nächste Woche hier eingebaut und fertig aus. Ne?
Ja, geht ja auch. Das passiert ja
nach
gerne häufig.
Nach 37 Jahren hat der Haken gesagt, so Seldrecht, du Arsch, du machst mir auch
genau.
Jetzt nicht auf.
Genau.
Garagist, du hast ein Problem.
Was willst du hier reingucken? Das funktioniert alles. Es lass mich in Ruhe.
Genau, es gibt hier nichts zu sehen.
Genau, gehen Sie es gibt weiter. Hier, genau, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier, alles, was Sie anfassen, funktioniert danach schlechter.
Genau.
Ja. Nein, und was halt immer noch schön ist auch, ist, dass das Holz, es sieht aus, als hätte man es jetzt aufgearbeitet
gerade. Ja, ist es aber nicht so.
Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich mittlerweile gedacht, und da sieht man mal, wie sich das im Kopf so einfärbt, ich habe wirklich gedacht, dass das Holz der ersten einfach auch ein bisschen blasser war. Nee das war gar nicht blasser. Es ist nur immer blass, wenn das Auto draußen stand.
Ja, genau.
Und hier ist es wirklich tiefdunkel und er hat auch noch diesen wunderbaren, daran erkennst du immer die ersten Baujahre, also die Mopf 0 und die ersten Baujahre davon, von außen erkennst du sie immer an diesen grauen Stoßstangen, die nicht lackiert sind.
Ja.
Also nicht nur die schwarze Leiste, sondern auch die Stoßstangen waren grau. Es sieht echt, also bei der Farbe geht das ja super, aber sonst war das damals schon so, sag mal, Mercedes irgendwie, das war immer schon so, warum?
So Plastik,
verdammt nochmal.
Sah mal aus, als hätte man Stoßstangen bei Playmobil eingekauft.
Ja. Gutes Beispiel. Und auf jeden Fall hat die auch im Innenraum noch den Zigaretten, Aschenbecher, so wollte ich sagen. Die sind ja nachher so zum Tippen und der hier hat noch so eine richtig massive Holzleiste, an der du ziehen musst.
Ja, die ist aber verklebt und wenn du Pech hast, habe ich auch schon gehabt. Ich hatte auch schon diese komplette Holzblende in der Hand und der Aschenbecher war weiterhin zu.
Du musst ein bisschen vorsichtiger mit den Autos sein.
Ja, klar. Ich bin viel zu grob für alte Autos.
Viel zu grob schlechtig.
Ja.
Nein, und was man halt auch sieht, und ich versuche dann ja immer so auf Details zu achten, weil es gibt ja so ein paar ärgerliche Dinge, die dir passieren können. Nehmen wir mal an, du hast bei so einem Auto jetzt trotzdem nochmal bei einer doofen Fahrt zu einem Auto treffen einen Steinschlag und du musst die Scheibe wechseln. Das ist immer maximale Scheiße, weil diese Leiste oben, die du hast, die geht meistens beim Ausbau dann auch kaputt und dann brauchst du eine neue. Kannst ja eine neue kriegen, aber die ist dann halt schwarz, nicht mehr in diesem Grau.
Ja,
das muss halt alles so grau sein und der hier, wer Bock hat auf einen 124er, der absolut sammlungswürdig ist und bei dem ihr wirklich jeden Spezialisten überzeugen könnt von einer extremen Originalität, dann ist das hier ein geiles Auto. Weil, also, Farbe ist genial, das ist einfach eine der schönsten Farben immer gewesen. Perlmuttgrau geht immer.
Ja.
Dann hat er Gullideckel drauf, die sehen einfach auf dem Auto wirklich toll aus.
Der hat
fast noch ein bisschen zu hochwertig. Ich weiß, er hatte Stahl ab Werk.
Stahl mit Radkappen, die sind aber da.
Ja,
die liegen hier komplett.
Ja,
die
super.
Radkappen sind auch alle vier da.
Super. Und er hat halt ein Schiebedach, er hat elektrische Fensterheber, er hat Colorverglasung, was sehr elegant aussieht bei dem Auto.
Er hat Colorverglasung, Zentralverriegelung, Mittelarmlehne, Lautsprecher hinten mit Überblendregler.
Und das werde ich übrigens, ich habe das schon mal erzählt, aber das ist nochmal erzählenswert.
Und Fünfgang hat er, ganz, ganz wichtig.
Fünfgang ist wichtig, ja.
Teures Extra.
Ja, teures Extra und eine gute Sache, um wirklich für Langstrecke damit toll zu fahren.
Ja.
Was bei dem Auto wirklich ätzend war, und ich kann nicht verstehen, warum Mercedes das überhaupt gemacht hat. Es gab das Auto, also du hast ja recht, Zentralverriegelung war ein Extra. Der von meinem Vater hatte das ja nicht. Aber er hat ja keine Knöpfe mehr, die du rausziehen kannst.
Ja.
Das ist eine Katastrophe. Also du musst wirklich ja extrem gelenkig sein, um die Tür überhaupt aufzukriegen, weil du musst von innen am Griff ziehen, sonst geht die hintere Tür nicht auf.
Ja.
Nenn mir ein anderes Auto, bei dem das so ist.
Kann ich nicht.
Ich kenne keins.
Ich auch nicht.
Ich kenne keins. Nee. Weil alle anderen, die ich kenne, die keine ZV haben, hatten wenigstens Knöpfe, die man ziehen kann.
Ja.
Und die Knöpfe waren ja dann auch extra vorne, damit du da nur so einmal hintergreifen musst.
Ja.
Also das war schon sehr speziell damals. Ich werde das nie vergessen, wie mein Vater immer ins Auto eingestiegen ist und mir quasi mit Griff entweder hinter seinen Sitz die Tür geöffnet hat oder wenn ich auf der anderen Seite war, mit Griff in die andere Seite.
Ja.
Und komm da mal ran. Jetzt mal ernsthaft, als Fahrer. Du fährst alleine und hast ein Kind. Sicherster Platz hinten rechts. Komm da mal ran. Greif mal durch vom Fahrersitz bis zu dem Türgriff. Das können wir gleich mal ausprobieren. Geht nicht so einfach. Da brauchst du wieder deinen längsten Imbus.
Ja, immer am Mann.
Immer am Mann, ja. Dann, ich weiß überhaupt nicht, ob wir in der letzten Folge, weil das ist jetzt auch schon 2 Wochen her und wir hatten es ja zwischendurch nochmal getroffen, haben wir in der letzten Folge schon über Porsche Turbo gesprochen? Ja, ein bisschen, ne? Ist aber jetzt erst da, der Turbo S.
Ja, der ist am letzten Tag noch hier reingeschneit und dann einfach weggestellt worden. Genau.
Wir hatten damals drüber gesprochen, von wegen Bolide und schnell und so. Er ist auf jeden Fall da.
Ist auf jeden Fall da, ist nochmal, ich habe es durchgemessen, man hat es mir nur erzählt, ist tatsächlich alles im Erstlack komplett. Ja.
Stark für den Turbo, ne?
Ja, weißt du warum? Ich weiß warum jetzt. Der Wagen, guckst, der hat ja ein paar Besitzer gehabt. Aha. Und relativ lange hat ihn eine Firma besessen. Und die Firma hat ihn foliert. Und der Wagen ist jahrelang mit einer grünen Folie rumgefahren.
Ah.
Und der hat JP Performance gehört, der Firma.
Ach was?
Ja, die haben ihn aber nicht getuned und gar nichts, der war als Firmenwagen zugelassen. Es gibt wohl auch alte Videos, wo man
ist das Wagen dieser JP,
von dem
habe ich auch irgendwann schon
mal gehört. Man sieht, es gibt tatsächlich Videos, wo die mit dem Wagen auch gefahren sind, also wo du das Auto siehst.
Dann weiß ich, welches Auto es ist. Ja, klar.
Ja.
Ja. Ja, jetzt, wo du das sagst, ja klar. Und
das ist ein Turbo S, die GT3-Felgen, die hat er am Werk gehabt, die waren immer drauf, ist ausgeliefert.
Ja.
Der ist ja komplett dokumentiert, der hat ja einen riesen Leitsordner voll Unterlagen, ist ja alles dabei, Scheckhefts lückenlos, ist alles da komplett. Und wenn er natürlich foliert war und gut foliert war und die Folie wieder gut abgegangen ist, hast du natürlich auch keine Steinschläge auf der Haube.
Das stimmt.
Dann muss ja nicht lackiert werden. Was lackiert worden ist, der Vorbesitzer hatte das in den Kaufvertrag reingeschrieben, glaube ich sogar. Er hat die Schürzen lackieren lassen wegen Kratzern, also die Kunststoffschürzen. Das sieht man nicht, man kann es auch nicht durchmessen, weil es Kunststoff ist, aber alles Blech ist Erstlack komplett.
Ja, ja, gut.
Und Auto ist innen drin, ich finde die Farbkombi toll, er ist innen drin wie der Metropol Blau, genau wie der graue 996, der
hier war. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich dir Brief und Siegel gegeben, ist schwarzes. Ich habe da vorhin reingeguckt.
Ja, es ist so dunkel.
Das kriegst du, wenn du das
nee. Doch, wenn du drin wenn sitzt, du auf den Fotos, die Matze gemacht hat, jetzt siehst du es auch. Wenn du drin sitzt, siehst du es sofort, auch durch den Teppich. Das ist, und auch das Lenkrad, du dann in dem Moment merkst, dass es blau ist. Wenn du reinguckst, sagst du, der ist innen drin schwarz.
Nee, genau. Und wenn du vor allem, und das, da macht uns ja manchmal unser Hirn auch so einen Strich durch die Rechnung, wenn du mit der Erwartungshaltung reingehst, der ist schwarz, definitiv schwarz,
ja,
dann ist er auch ganz lange schwarz. Nee, bist du irgendwann da so drin sitzt und denkst,
hä,
sag mal.
Warum glänzt der
denn so blau? Ja, auf einmal kommt das. Das ist ja
das auch ist Metropolblau.
Ah, cool.
Ist der gleiche Innenraum wie in dem grauen 996, der so schnell weg war aus Italien.
Und ich glaube, der JP will den wieder haben,
wenn er
dich schwärmen hört.
Hat ein H&R-Fahrwerk als Änderung. Hat ja eh schon größere Turbolader und andere Ladeluftkühler vom GT2, der S. Mhm. Und hier ist nochmal, was war denn verändert, müsste ich nachlesen. Also nochmal andere Ladeluftkühler. Er hat nochmal ein paar PS mehr auf jeden Fall. Und tolles Auto, ist im Wartungsstand, ist alles gemacht, alles dokumentiert, unfallfrei. So.
Ja,
und es gibt tatsächlich, wenn du jetzt Immobilie und in den Gazetten guckst, es gab ja nur 598 Turbo S Coupés und im Angebot sind eigentlich nur Tiptronic-Autos. Also ich habe keinen Handschalter gefunden.
Welches Baujahr ist der genau?
2003
oder 2002?
Ja, 2003.
Okay.
Ich
überlege gerade.
Die gab es nur im Modelljahr 2, 3, 2, 4.
Ja, das war dann nur immer zuletzt. Dann
ja.
Sag mal.
Im Endeffekt ist es, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ist es die, die coolste Variante, ein GT2 zu fahren.
Ja. So. Ja, ich überlege gerade.
Allrad halt, ne?
Ich überlege gerade, was es damals halt noch gab, was diese Performance hatte. Das war ja
kaum was.
Da gab es kaum was. Also das es kam dann ja.
Topmodell.
Genau. Man kann den schlecht vergleichen jetzt. Es kam dann ja ein SL55, der auch knallhart war, also der auch richtig Power hatte, aber man kann das am Ende nicht vergleichen. Da ist ein SL 55, hat dann einfach auch ein paar Kilo zu viel.
Nee, vor allen Dingen, der kann ja so viel PS haben und auch von 0 auf 100 gleich schnell sein,
genau.
Aber es ist nicht der Sportwagen.
Nee, es ist nicht die Dynamik, genau.
Ah, cool.
Das cooles ist ja cool. Auto.
Ja, witzig. Aber der Clio V6 ist hier. Den bin ich selber gefahren, gestern 50 Kilometer. Geil. Also nach langer, ich habe so ein richtiges Grinsen im Gesicht gehabt. Das war so überraschend gut. Das ist so, der fährt so perfekt. Also es gibt ja eine Phase 1 und Phase 2 von dem Clio. Mhm. Der Phase 1 ist eher das Ungeliebte, das ist auch ein Problemauto. Mhm. Hat auch Probleme mit dem Fahrwerk beim Schnellfahren. Und der kann auch tatsächlich, ist nicht witzig.
Optisch finde ich ihn ein bisschen netter noch.
Und der Phase 2 hat ein komplett überarbeitetes Fahrwerk und mehr Leistung und fährt sich toll. Also fährt sich auch ganz, also es fährt sich extrem wertig, da knabbert nichts, da quietscht nichts, da knarrt nichts. Es ist ein bisschen schade, dass man einfach nur auf so normale Clio-Instrumente guckt und nicht ein anderes Armaturenbrett hat, aber ist halt so. Auto fährt gigantisch geil. Gigantisch geil. Ich bin von Schwarzenbeck hierher gefahren und mega Auto. Ich war ganz überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Und dazu kommt natürlich noch diese, also er hat ja eine brutale Optik, ne? Also die Optik ist ja...
Genau, also es ist schon so eine, die Leute gucken dich an und denken, Alter, was ist das denn?
So. Nee, es ist auch einfach kompromisslos. Mhm. Der hat vorne diesen Schlund, ja, natürlich hat er den Schlund vorne, weil da ist der Kühler hinter. Der hat an der Seite diese riesen Luft, natürlich hat er die, weil der Motor braucht Luft. Weißt du?
Mhm. Und Jens brauchte auch Luft, weil Jens hatte die Motorabdeckung hier liegen lassen und ist ohne Motorabdeckung gefahren.
Der hat zwei Abdeckungen, pass auf, der hat erst eine Abdeckung zur Dämmung drauf und darüber kommt nochmal eine ganz dicke Abdeckung mit so einer Kunststoffschicht. Die hatten wir hier rausgenommen, weil wir hatten irgendwas nachgeguckt und dann hatte Andreas gesagt, ach komm, der hat den auch mit dem Hänger mitgenommen, glaube ich, oder? Ja. Und hat gesagt, ach komm, lass mich hier stehen, ist egal, brauche ich eh nicht jetzt zum Arbeiten an dem Auto. Ja, das Problem ist nur, man stellt sich, also eigentlich ist es ja dann so, man sitzt in einem ungedämmten Motorraum mit drin.
Richtig.
So. Ja. Ja. Das heißt.
Ja, kann man so sagen, da ist nichts.
Alle
ist
direkt Geräusche, dahinter. Ja. Das geht eigentlich noch bei so einem Sechszylinder, aber auch alle Wärme, die in einem Motorraum ist, ist halt dann im Innen, es ist halt der Motorraum in dem Sinne. Und ich bin hier an die Klimaanlage, die hat es probiert, hat es natürlich nicht geschafft. Draußen war es auch relativ warm. Ich kam hier an, war gegrillt. Ne? Also in dem Auto waren es halt 80 Grad oder so,
keine Ahnung. Zum Glück warst du Kummer gewohnt von deiner Reise mit dem Volvo ohne getönte
Scheiben. Ja, genau. Ich war hier das war echt Grillfleisch, der Seldrich.
Aber, ne? aber bei dem Renault, ich werde es auch nie vergessen.
Ein kompromissloses Scheißteil. Auch von hinten, diese zwei Kanonenrohre,
genau.
Das wird sich heute keiner mehr trauen zu bauen. Wenn du die Seitenschächte siehst, da denkst du dir, bei so einem Unfall, mit einem kleinen Kind ist der ganze Kopf direkt da drin, weißt du? So.
Was du so alles denkst.
Ja, Folge ist kompromisslos.
Ja, das
ist nur Funktion alles.
Ich werde das nicht vergessen, wie ich meiner Frau damals.
Aber die haben es gebaut.
Das Auto, ich fahre damals irgendwie durch Hamburg und so ein Auto, das ist jetzt irgendwie, ich würde sagen, 8-9 Jahre her, in der Nähe von mir zu Hause. Und dann sage ich zu meiner Frau so: Oh, das ist auch noch ein cooles Auto. Und sie als erster Impuls so: Wieso ist das jetzt ein cooles Auto? Ich sage, ja, pass auf, also das ist so und so und so und so. Dann hat das einen V6-Motor, der V6-Motor ist aber nicht vorne drin, wo der Motor normalerweise beim Clio ist, sondern der ist da, wo sonst die Kinder sitzen, nämlich da, wo sonst die Sitzbank ist, der ist halt ein Mittelmotor.
Ja, und Kofferraum, aber wenn du hin die Klappe aufmachst, hast du Kofferraum 10 cm.
Genau, ne? genau. Und ich wusste damals schon, dass das cool ist und ich habe aber damals auch gedacht, ja, aber kaufst du dir jetzt so ein Ding? Ich meine, die kosten auch 18, 19, 20 und so. Ne? So. Ja, heute lachst du halt drüber, weil jedem ist klar, dass das ein mega geiles Auto ist.
Jahrelang hat man immer gesagt, das sollte irgendwie der Nachfolger vom Turbo Renault R5 Turbo sein. Das ist doch Bullshit, kann man doch so nicht wahrnehmen.
Sorry,
exakt haben, das ist es. Genau.
Exakt
das ist es. Jahrelang haben die 28.000, 29.000 Euro gekostet, genau. Im Top-Zustand.
Genau.
Da ist nur leider jetzt vorbei.
Ja, ne?
Und aber er hier ist so, ich weiß gar nicht, die sind ja per Hand bei Renault Sport gebaut worden. Die
wie denn sonst?
Mehr oder weniger.
Ja, wie denn sonst?
So. Und dieses, ich kann gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, wenn man damit so gefahren ist. Der ist jetzt 68.000.
Ich stelle mir so den Roboter vor, wo du das sagst, den per Hand gebaut. Ich stelle mir so den Roboter vor, der den Motor so hinten durch die Heckklappe reinwirft.
Ja, genau. Und 68.000 Kilometer ist der hier gelaufen. Und der hat jetzt wirklich servicemäßig alles gehabt. Ne? Also der hat Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrollen, Reifen neu, Bremsen, Koppelstangen, Querlenker, so, ne? Komplett neuen TÜV, Vollabnahme, alles gemacht. Geiles Ding. Ich bin selbst sehr begeistert, ehrlich gesagt. Hätte ich zu viel Geld einfach so, wüsste nicht, was ich mache, dann würde ich mir den auch kaufen.
Weißt du, was nochmal interessant wäre und was wir uns mal vornehmen könnten? Hm? Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es gibt so viele geile Renault-Modelle. Gibt es ein Renault-Museum?
Weiß ich nicht.
Ich würde es geil finden. Ich habe ja auch ein Auto gefunden.
Also pass auf, es gibt auch eine World of Volvo, da stehen auch nicht die geilen Volvos. Müsste man vorher checken, ob die geilen Renaults auch wirklich vorhanden sind.
Ja, müsste man wirklich mal machen.
Du kommst da rein, dann stehen da vier, wo ein Baguette hinten aus der Heckklappe raus hängt. Oh la la, c'est la français, weißt du, so, bah, das ist ja Quatsch. Ja.
Ich habe Jens während des Urlaubs auch so ein paar Autos, naja, eins besonders geschenkt. Eins fand ich cool. Da bin ich auch wirklich, also der steht noch da. Also, Renault 21 Nevada.
Ja,
cool. Warte. Ich weiß, du hast ja gesagt, eigentlich auch cool im Top-Zustand. Pass auf. Ja. Also, der hat nicht viel gelaufen. Er ist wirklich in einem guten Zustand. Er ist in so einem geilen Rot-Metallic. Hat diese originale flache Felge, auch so ein bisschen, ich sag mal, Gullideckel mit ein bisschen Kreuzspeicher an der Seite, inpoliert. Was richtig geil ist, er hat eine mega gute Velour-Innenausstattung, die auch top ist. Und er hat diese digitalen Instrumente. Also das Auto ist ja auch, das ist ja schon irgendwie skurril, weil ich habe mal geguckt, in Deutschland gibt es nicht einen Renault 21 Nevada im Angebot. Nicht bei eBay Kleinanzeigen.
Pass auf, den hat hier auch keiner gekauft, den gab es vorher nicht.
Ja, also ich habe ein Prospekt zu Hause davon,
aber ja, du hast recht. Wann hast du denn meinen Renault 21 Nevada hier fahren sehen? Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wie die auf den Namen kommen, ehrlich gesagt.
Ja, keine Ahnung.
Also jetzt mal so.
Vielleicht heißt Nevada gar nicht Nevada in dem Fall, sondern Nevada.
Ja.
Also keiner war da. Nee,
genau. Ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Und dann ist das ja auch noch eine der besten Ausstattungsvarianten. Ein TXE heißt der, glaube ich. Oh. 120 PS, 2 Liter. Das fährt bestimmt gar nicht so schlecht. Also so verkehrt ist das nicht. Auf jeden Fall ist das ein Hingucker, wenn du ein Franzosentreffen hast. Da irgendwie.
Ja, so oder so.
So oder so.
Ja, entweder findest du es gut oder nicht.
Ja, richtig. Ja, naja, gibt schon verrückte Sachen. Ne?
Ja, die Welt ist so verrückt.
Nein, aber das Auto fand ich mal herausragend und ist absolut bezahlbar. Also wer Bock auf so ein Auto hat, ich gebe ihm einen Tipp, ich weiß, wo einer steht.
Ja.
Und der ist auch wirklich, der sieht ordentlich aus. Der
sieht ordentlich aus. Wenn mich einer anruft und sagt, ich habe hier ein Auto, das sieht ordentlich aus, das lege ich wieder auf. Oder ich sage, schicken Sie mal Bilder, ich gucke mir das mal an, ich rufe Sie zurück.
Ja.
Manchmal kommt gar nichts. Letzte Woche auch. Dann habe ich gesagt, ja, schicken Sie mal Bilder, da kam nichts. Weil ich glaube, er ahnt, dass ich nicht zurückrufe.
Ja, ich hab auch im Moment ganz spannend. Ich habe den Smart bei eBay Kleinanzeigen drin und ich habe reingeschrieben, in Zahlungnahme und Tausch möglich. Und das ist so geil, was dir angeboten wird, Jens.
So scheiße.
Das ist so geil. Da haben Sie Interesse an einem V8 Sportboot? Dann gehst du so auf das Profil von demjenigen und guckst und dann bietet er das halt an und du siehst dieses Boot, also siehst diese Bilder davon und denkst, damit gehe ich nicht aus dem Meer. Also vielleicht noch auf einen See, aber auch nur, wenn ich da stehen kann, wo das Ding fährt.
Ja.
Weißt du so? Und einer war auch geil. Ja, haben Sie Interesse, Tausch gegen eine Uhr? Ne? Also Rolex Yachtmaster. Und dann hatte ich aber, also habe ich auf die, ist ganz witzig, bei eBay Kleinanzeigen scheint das so zu sein, wenn du einen Preis anpasst, dann ist der Preis, wird angepasst in der Annonce, aber noch nicht in der Übersicht deiner Artikel. Das dauert ein paar Minuten länger.
Ja, okay.
Und ich hatte gleich reingeguckt, da war die Uhr noch drin für, ich sag mal, 5,9 und er hatte mich dann gefragt, ob ich tauschen will, hat er den Preis erstmal kurz 1.000 Euro erhöht, damit der Tauschwert passt, weißt du? So, wo ich dann auch dachte, so, ja, okay, netter Versuch, aber ich bin auch nicht auf der Brotsuppe daher geschwommen.
Ja.
Ist geil, ist aber spannend. Also, ich denke, ich habe reingeschrieben, gerne ältere Autos, ne? So, ja. Weil das ja, geht ja nur darum, wer weiß, also irgendwie, vielleicht kommt da mal jemand um die Ecke mit einem interessanten Angebot, wo man sagt, ach,
nein.
Aber das, weißt du, meine Frau schlägt, wenn sie das hört, die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie will nicht, dass, also sie will, wenn dann das ein Auto weg ist, nicht, dass ich mit noch was Größerem komme als ein Smart, was wieder dreimal so viel Platz wegnimmt.
Ja.
Naja. Bietest du mir jetzt was an?
Nee, ich wusste gar nicht, dass ich da was tauschen kann. Ich überlege mal nachher.
Das ist ganz cool, ne?
Ja.
Ja, so ist das. Aber insgesamt muss man sagen, waren das zwei sehr erholsame Wochen.
Yes.
Raus und mal so ein bisschen, ja, ein bisschen runter. Und man freut sich dann auch wieder, hier ein paar schöne Autos zu sehen und auf das, was noch so kommt.
In dem Sinne?
Nee, ohne
Quartett kommen wir heute nicht raus. Können wir das nicht lassen? Können wir nicht so wieder spielen?
Können wir auch.
Bock kommen.
Ja?
Ja.
Du hast mich überredet.
Wir haben jetzt so viel geredet.
Ja, dann ist doch gut.
Tschüss.
Dann ist doch gut. Dann habt eine schöne Woche.
Ach, das L'Europeo hat wieder auf seit vorgestern. Ich heute Abend essen mit Jan. Tschüss.
Tschüss. Ah, da zeige ich dir noch was Schönes. Warte mal. Also, mach's gut. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.